Schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute gibt es wieder ein richtig spannendes, interessantes Interview. Ich habe heute nämlich Dr. Christian Fieres bei mir zu Gast. Und ja, die aktuelle Pandemie bringt uns ja in Situationen, wo wir gezwungenermaßen auf Dinge verzichten müssen, auch verzichten müssen, andere Menschen zu sehen, Kontakte einschränken müssen und einfach allgemein gerade wieder sehr auf uns zurückgeworfen werden, uns ja mehr oder weniger die Zeit gegeben wird, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und dabei tauchen einfach viele Fragen auf. Und genau über dieses Thema, der Verzicht, was der uns bringt und wie wir damit umgehen können, über dieses Thema sprechen wir heute in dieser Folge. Und daher würde ich jetzt einfach sagen, es geht direkt los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich heute, einen ganz tollen Interviewgast vorzustellen, denn heute ist Dr. Christian Fieres bei mir im Interview. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychotherapie, Psychiatrie, Traumatherapie und systemische Therapie und ist außerdem auch Oberarzt an der Reha-Klinik in Glotterbad. Er hat bereits 5 Bücher geschrieben und sein letztes Buch, Was wir gewinnen, wenn wir verzichten, erschien erst kürzlich diesen Jahres. Und ja, genau zu diesem Thema werden wir auch heute verschiedene Fragen uns anschauen und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Herr Fieres, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Vielleicht möchten Sie sich noch mal kurz vorstellen und davor aber auch noch Ihre Geschichte teilen, wie Sie ja zu diesem Weg gekommen sind und was Sie so fasziniert an diesem Weg.
Ja, meine persönliche Geschichte ist die, dass ich mich im Grunde genommen schon während meiner Schulzeit für viele Dinge interessiert habe und nicht so recht wusste, was ich studieren sollte. Deswegen habe ich erstmal mit Theologie begonnen und habe dann aber über den Zivildienst sehr schnell gemerkt, den ich dann eingeschoben habe, ich möchte eigentlich in die Medizin und möchte in die Psychofächer. Und schon da war eigentlich so der Weg gebahnt, weil ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war, in der Zeit auch tatsächlich schon meine erste Psychotherapieausbildung begonnen habe, in der Logotherapie und Existenzanalyse. Das ist ein Verfahren, was die Sinnorientiertheit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das hat mich damals und jetzt heute eigentlich wieder sehr angesprochen. Und dann habe ich verschiedene Stationen in meiner beruflichen Laufbahn absolviert. Unter anderem, das hatten Sie erwähnt, bin ich Traumatherapeut und habe dadurch sehr viel mit schweren Dingen zu tun. Und gerade deswegen habe ich dann zunehmend auch ein Interesse daran entwickelt, mich mit dem Thema Glück, Lebenszufriedenheit zu beschäftigen. Und darüber wiederum kam dann so die Beschäftigung damit, dass auch Verzicht was damit zu tun hat. Und deswegen ist mein letztes Buch in diese Richtung geschrieben.
Ja, und was würden Sie sagen, so wenn Sie jetzt sich so anschauen, heutzutage, aber auch dann damals schon auch als Kind, weil Sie beschäftigen sich ja auch mit dem inneren Kind, darauf werden wir später noch eingehen. Aber was würden Sie selbst sagen, was ist so eine Eigenschaft, die Sie als Kind beschreibt und eine Eigenschaft, die Sie heute beschreibt? Oder hat sich die vielleicht auch gar nicht verändert?
Also ich denke, eine Eigenschaft, die mich gut beschreibt und die auch mal schon in der Kindheit angelegt war, war Neugierde. Also ich bin neugieriger Mensch, der gerne Sachen entdeckt und ausprobiert. Und das habe ich in meiner Kindheit schon getan und ich habe einfach auch ein vielfältiges Interesse gehabt. Ich habe mich in der Kindheit und Jugend schon mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt und Freude daran gehabt. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in der Schwierigkeit, ein Studienziel erstmal festzulegen, weil ich einfach auch da gemerkt habe, ich könnte vieles machen und es interessierte mich vieles. Und das ist bis heute durchaus auch so. Und deswegen habe ich auch neben meiner beruflichen Tätigkeit mit dem Schreiben begonnen, weil ich da entdeckt habe, oh, das macht mir Spaß, das würde ich gerne ein bisschen ausbauen.
Ja, und das haben Sie ja schon auch gesagt, dass Sie sich auch sehr viel mit dem Thema Glück beschäftigen und jetzt auch in dem neuen Buch auch eben mit dem Thema Verzicht. Aber gibt es denn so eine Frage oder ein Thema, das gerade im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit, die Ihnen sehr, sehr oft gestellt wird, die immer wieder auftaucht?
Ja, was ich zunehmend beobachte, also zunehmend heißt dann auch schon sicherlich die letzten 10 Jahre, ist, dass mentale Gesundheit eben auch damit was zu tun hat, Dinge zu lassen und nicht immer noch mehr anzuhäufen oder sich auch mit immer mehr Dingen ausfüllen zu lassen. Das passiert ja manchmal auch fast so wie nebenher. Das ist nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten ja ein Phänomen, was dann als Resultat häufig das Burnout hat. Ja, das ist ja ein Phänomen, das Das ist jetzt schon wieder so ein bisschen im Abklingen. Da hatten wir so vor 5 bis 8 Jahren einen großen Hype mit einer ganz kontroversen Diskussion. Gibt es das überhaupt? Und ist das jetzt irgendwie wieder eine Einbildung der Medien? Definitiv ist es so, dass ganz viele Menschen zu mir in die Klinik kommen, die davon gekennzeichnet sind, dass es einfach zu viel geworden ist. In vielen Bereichen, dass sie aus guten Gründen irgendwie ganz viel Engagement gezeigt haben und dann vielleicht auch noch im Privaten ganz viele Interessen hatten. Und eben, ich neige ja durchaus auch dazu, gerne vieles zu tun. Und von daher schreibe ich auch aus eigenem Anlass, dass ich merke, es ist eine Kunst, eine Notwendigkeit, auch Dinge zu lassen und sich nicht immer von Aufträgen und Erwartungen treiben zu lassen. Wie das, glaube ich, vielen Menschen passiert, weil wir als Menschen soziale Wesen sind, die ja gerne auch gefallen wollen, die Anerkennung wollen und oft meinen, wir bekommen die Anerkennung gerade dann, wenn wir die Aufträge der anderen erfüllen.
Ja, und auch jetzt gerade jetzt in dem Thema, das mit dem Burnout, ich meine, heutzutage ist es ja schon viel gängiger und es ist schon viel mehr auch dich als Krankheit auch gesehen oder auch gerade die Depression. Aber es ist ja jetzt auch so, dass man festgestellt hat, dass es inzwischen, wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, das typische Alter wahrscheinlich für eine Depression oder Burnout ist schon eher so in der Midlife-Zeit, würde ich sagen. Und aber heutzutage hat man ja auch festgestellt, dass es oftmals schon auch viel, viel früher auftritt. Also wirklich auch schon bei Studenten oder bei Jugendlichen. Ja. Was ist da so Ihre Meinung dazu? An was liegt es und nimmt es tendenziell eher zu oder war das schon immer da und früher hat man es einfach nur nicht gemerkt?
Eine gute Frage. Also sicherlich ist heute die Sensibilität für die psychischen Themen größer geworden. Das ist ein Vorteil, auch dass die Stigmatisierung nicht mehr so ist, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war, dass man das Gefühl hat, ich darf das gar nicht benennen, dass ich da irgendwie ein Thema habe. Gleichzeitig bin ich aber sehr überzeugt davon, und das deckt sich eigentlich auch mit vielen Untersuchungen, dass die Zunahme von diesen Phänomenen auch gerade in der jungen Generation sehr deutlich ist. Also schon in der Schülerzeit ja zum Teil, aber erst recht im Studium. Und ich glaube, da haben wir ein großes Thema und ich sage jetzt bewusst nicht Problem, weil die Frage ist, was macht man damit? Man kann ja auch früh lernen, wenn man merkt, man ist davon betroffen, Kompetenzen zu entwickeln, die einen im weiteren Leben schützen. Dass wir aber damit ein Thema haben, dass viele Menschen damit ein Thema haben, ist ein Phänomen der Zeit, die ja auch quasi durch die Allgegenwärtigkeit von Medien, von Erreichbarkeit uns ja auch in so eine Richtung bringt. Also ich bin immer erreichbar, theoretisch kann ich mich auch mit dem Studium natürlich rund um die Uhr beschäftigen und die Erwartungen an bestimmte Leistungen und Leistungsbereitschaft haben, glaube ich, auch zugenommen. Auch aus der Sorge heraus, ich kriege dann vielleicht nachher nicht mehr einen Job, deswegen muss ich besonders gut sein. Das sind alles Dinge, die mit reinspielen.
Ja, und gerade jetzt auch bei Studenten, zumindest auch bei Studenten, die gerade erst gestartet haben, ist natürlich diese Phase oder diese Zeit, die wir jetzt momentan haben, nochmal zusätzlich belastend, weil einfach viele Dinge wegfallen. Also viele, die vielleicht auch ins Auslandssemester gefahren wären oder irgendwie Praktika oder auch nach der Schulzeit. Doch Wie kann man denn damit umgehen, wenn man dann bei sich selbst auch bemerkt, okay, ich befinde mich jetzt gerade in so einer Phase und es geht einfach gerade nicht voran. Was kann man dagegen tun? Also gerade vielleicht für die jüngeren Generationen, die sich jetzt mit dieser Frage beschäftigen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn jetzt irgendwie alles nicht mehr geht und ich eigentlich nur noch vielleicht mich auch digital mit der Schule, mit der Uni, mit egal was irgendwie auch auseinandersetzen muss?
Ja, ich glaube, das ist eine tatsächlich besondere Zeit, auch weil viele soziale Kontakte nicht so in der gleichen Weise möglich sind, wie das sonst üblich war und eben genau das, was Sie auch gerade genannt haben, also die ganzen Auslandserfahrungen, Praktika, vieles davon muss ja abgesagt werden. Also ich glaube, grundsätzlich ist erstmal das Bewusstsein, wichtig dafür, sowas wie Belastung und Stress darf es geben und ich kann mir auch Hilfe holen. Und wenn es schwierig und brenzlig wird, ist es sogar sehr klug, sich Hilfe zu holen. Also das ist erstmal der erste Schritt und da würde ich auch letztlich an anderer Stelle dafür plädieren, es muss Inhalt von Schule und Studium sein, über mentale Kompetenzen informiert zu werden. Also darüber, also zum Beispiel sowas wie das Schulfach Glück wäre jetzt sowas in die Richtung, wo es eben nicht darum geht, jetzt, wie kann ich möglichst irgendwie reich und glücklich werden, sondern wie kann ich gut für meine seelische Kompetenz und für Ausgleich sorgen, gerade wenn es stressig wird. Weil das ist im Leben immer wieder mal Belastungsphasen gibt, das ist völlig unzweifelhaft. Und das frühzeitig zu lernen, das bedeutet zum Beispiel an allererster Stelle Hilfe anzunehmen. Hilfe zu suchen, sich mit den Themen anderen anzuvertrauen, zunächst im Freundeskreis und dann, wenn ich da nicht weiterkomme, auch professionelle Hilfe.
Und grundsätzlich so zum Thema Hilfe annehmen, würden Sie sagen, das hat sich durch diese ganze Pandemielage auch nochmal verbessert sogar, dass wir wieder mehr darauf bedacht sind oder das wieder mehr lernen dürfen, gerade Hilfe anzunehmen?
Also ich glaube, es gibt einfach zwei große Strömungen. Es gibt eine tatsächlich zunehmende Not. Also viele Menschen sind durch die Pandemielage in psychische Belastung gekommen. Auch Ängste und Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen haben zugenommen, nach allem, was jetzt irgendwie Studien schon zeigen. Und gleichzeitig haben zum Glück nach dem ersten Lockdown, wurde das ja sehr deutlich, haben viele Einrichtungen, therapeutische Institutionen, aber eben auch zusätzlich neue Netzwerke, gerade die Notwendigkeit der Unterstützung betont und auch dafür neue Initiativen ergriffen. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr gut ist. Die Frage ist, wie sehr wird es angenommen und wie gut kriegt es jemand hin, der jetzt zum Beispiel Erstsemester ist in einem Studium, überhaupt aus seiner Wohnung rauszugehen und zu wissen, wo finde ich denn was. Das muss ich zeigen, aber ich glaube auch, es gibt die Angebote zum Glück. Wir haben in Deutschland ein großes Hilfsnetzwerk und da ist im Grunde genommen für jeden was dabei. Man braucht nur manchmal ein bisschen Zeit, um Angebote zu finden. In studentischen Beratungsstellen, das ist ja erstmal der erste Weg, und dann vielleicht in psychotherapeutischen Praxen. Aber die Beratungsstellen sind ein super Angebot in der ersten Hilfe.
Ja, und gerade vielleicht für die Personen, die jetzt noch nicht daran denken, wie dass es schon so bei ihnen so fortgeschritten ist, dass sie sagen, sie brauchen jetzt externe Hilfe, aber trotzdem bei sich jetzt merken, okay, ich bin jetzt hier auf mich gestellt, bin jetzt gerade vielleicht auch in diesem Soft-Lockdown, den wir jetzt gerade auch haben, und merken einfach so sehr, dass man sich irgendwie nicht einsam fühlt oder irgendwie ja den Kontakt zur Familie jetzt nicht mehr so wahrnehmen kann wie davor. Was sind denn da vielleicht schon so kleine, einfache, konkrete Tipps, die jeder für sich jetzt gerade in dieser Zeit auch für sich nutzen kann?
Also da ist zunächst mal die Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten und Stärken, was ich ganz hilfreich und wichtig finde, verbunden mit der ganz bewussten Fokussierung darauf, was ist denn jetzt möglich? Also das ist ja genau das, was leider bei allem, auch jetzt bei diesem, wie Sie es so schön nennen, Soft-Lockdown passiert, es wird über das gesprochen, was nicht erlaubt ist, aber nicht über das, was geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, also zu schauen, was geht auch bei mir persönlich, was kann ich, was habe ich für Fähigkeiten und Stärken und wo kann ich die auch weiterhin einbringen und was kann ich vielleicht sogar wieder neu beginnen, was habe ich in meiner vielleicht Schulzeit mal an Dinge gern gemacht, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren liegen geblieben sind und was möchte ich davon gerne wieder aufnehmen. Das ist eine große Chance. Gerade es sind ja bestimmte Sachen weggefallen. Ich selbst habe das gemerkt. Ich habe erstmal durchgeschnauft, als alle Termine abgesagt waren und habe gedacht, wunderbar, jetzt habe ich Zeit, einfach mal auch aufzuräumen oder Sachen zu lesen. Glücklicherweise natürlich auch Zeit mit der Familie zu verbringen, aber nicht sozusagen den Terminen gerecht zu werden, die sich sonst im Alltag stellen. Und ich glaube, also das ist was ganz Hilfreiches. Und was mir ganz wichtig ist, das betone ich auch in den Büchern, ist das Thema Dankbarkeit, was tatsächlich mehr ist als nur ein Soft-Skill. Das ist richtig massiv therapeutisch wirksam. Das wissen wir durch viele, viele gute Studien, die sich seit die positive Psychologie das entdeckt hat, bestätigen, wenn wir uns damit beschäftigen, was in unserem Leben alles gut ist und wofür wir dankbar sein können, dann macht das zufriedener und widerstandsfähiger, also letztlich auch gesünder. Und zwar geht es um die Kleinigkeiten. Es geht nicht um das Große, habe ich jetzt irgendwie eine super Note in der Arbeit geschrieben oder gar im Lotto gewonnen. Das sind ja Dinge, die passieren entweder gar nicht oder selten. Nein, es geht um die täglichen Dinge. Ja, was ist heute an Kleinigkeiten passiert, wofür ich dankbar sein kann?
Und wie kann man das für sich dann am besten nutzen? Also wie praktiziert man am besten die Dankbarkeit?
Die schönste oder einfachste Zugangsweise ist, sich ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen mit der Herausforderung, Challenge sozusagen, jeden Tag 5 Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar sein kann. Und ganz bewusst aufschreiben deswegen, weil unser Gehirn ungefähr 10 bis 15 Sekunden braucht, um Dinge neu zu vernetzen und sozusagen abzulegen. Also wenn wir nur kurz dran denken und sagen, ach ja, das war ja schön, vielen Dank, geht es wieder verloren. Wenn wir es aufschreiben oder jemandem erzählen oder es nachlesen, das ist ja der Vorteil, wenn wir es aufgeschrieben haben, dann vernetzt es sich. Und deswegen schlage ich das ganz konkret vor, ne? Ein Tagebuch zu führen, was wirklich auch nur ein Tagebuch für die Dankbarkeit ist. Also sonst sind ja Tagebücher oft so Reflexionen über Belastungen. Das kann man gerne auch führen, aber dann bitte zwei. Ja, ganz bewusst auch in unserem Gehirn zu verdeutlichen, es gibt einen neuen Bereich und der hat mit den Belastungen und den Sorgen des Alltags nichts zu tun und das ist das Thema Dankbarkeit.
Und es ist auch gerade eigentlich jetzt in dieser Zeit so schön, sich darauf auch zu besinnen, was ich denn auch wirklich daraus gewinnen kann oder wofür ich dankbar sein kann, wenn ich jetzt gerade schon verzichten muss. Und darum geht es ja auch in Ihrem Buch. So, vielleicht möchten Sie da noch näher drauf eingehen, so, was geht es genau in diesem Buch und warum kann der Verzicht so viel Positives auch bewirken?
Ja, das ist etwas, was gerade über die Dankbarkeit wunderbar deutlich wird, weil die Dankbarkeit fokussiert auf das, was ist, was ich habe und nicht auf das, was sein sollte, was mir noch fehlt, was ich glaube, zum Glücklichsein zu brauchen. Das ist so unglaublich entlastend, weil es eine ganz starke Strömung, ich glaube, vor allen Dingen der westlichen Welt gibt, und da steckt natürlich die ganze Werbeindustrie dahinter, die uns verspricht, wenn du das noch hast, dann gehörst du dazu, dann hast du es geschafft, dann bist du glücklich und zufrieden. Und das ist ein Irrtum. Ja, das ist letztlich das Anstupsen des Hamsterrades, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ja, das hat was mit Selbstoptimierung zu tun. Das ist ein ganz großes Thema, da schreibe ich auch in diesem Buch darüber, was ja im Grunde genommen auch das Versprechen beinhaltet. Wenn du das schaffst, wenn du so und so viele Schritte gehst und wenn du dann noch nie in die Übung machst und die Challenge erfüllst, dann gehörst du dazu und man gehört nie dazu, weil es immer welche gibt, die dann noch besser sind und dann ist man vielleicht nicht ganz so erfolgreich und wertet sich dann schon wieder ab. Also es hat mehr negative Folgen als positive und insofern plädiere ich sehr dafür, auf genau diese Sachen zu verzichten. Also das Verzichten bezieht sich jetzt weniger darauf, fasten zu müssen oder irgendwie die Hälfte seines Krempels wegzuschmeißen. Das ist nicht meine primäre Absicht in diesem Buch, sondern es geht eigentlich um diese Dinge, die uns so permanent umgeben. Also, dass wir einerseits meinen, bestimmte Güte vielleicht haben zu müssen, um dazuzugehören, oder aber, dass wir immer anderen es recht machen müssen. Also, es geht ganz stark auch um die Frage, was ist, wenn ich Nein sage, wenn ich meine Grenze setze, wenn ich sage, das ist mir zu viel, ich kann leider nicht. Ja zu mir zu sagen, indem ich Dinge absage. Das ist ein weiteres wichtiges Feld, was ganz viel mit seelischer Gesundheit zu tun hat und wo wir im Grunde genommen verzichten, allen Menschen zu gefallen, es allen recht zu machen. Also ich beziehe dieses Thema Verzicht ganz besonders auf den Bereich der seelischen Gesundheit und bin davon überzeugt, dass es eben ein Riesenpotenzial in sich birgt, wenn es uns mehr und mehr gelingt, nicht immer Dinge hinterherzurennen, sondern anzukommen.
Es ist ja auch so interessant, was sehr viele auch zumindest auch im ersten Lockdown bemerkt haben, wo man dann plötzlich abends nichts mehr machen konnte, nicht mehr irgendwie groß raus konnte und plötzlich keiner mehr sich rechtfertigen musste, warum er jetzt heute zu Hause bleibt und entspannt und einfach mal nicht irgendwie auf die nächste Party, auf die nächste Veranstaltung geht und sich dann einfach sich selbst gegenüber dann so, ja, diese Erlaubnis gegeben hat, jetzt einfach auch mal Ruhe zu geben und innezuhalten. Aber wie ist es denn dann im Umkehrschluss, wenn dann jetzt jemand sagt, ja gut, dann verzichte ich da jetzt auf alles, dann mache ich alles jetzt gar nicht mehr und es geht dann nur noch um mich und also sozusagen die Extremform des Verzichts. Also wie kann man sozusagen das dann in eine Balance bringen, dass man jetzt nicht sagt, okay, dann ist mir jetzt alles egal und ich verzichte jetzt auf alles und mache jetzt nur noch irgendwas, wie es für mich gerade reinpasst. Wie genau kann man dann den Verzicht auslegen?
Da würde ich auch überhaupt kein Patentrezept rausgeben und würde niemanden vorschreiben wollen, wie das genau geht. Und das, was Sie beschreiben, also das ist natürlich nicht meine Absicht zu sagen, jetzt mach's genau andersrum. Das wäre auch ein bisschen billig, ne? Sondern es geht darum, glaube ich, genau diese Fähigkeit zu entwickeln, dafür offen zu sein, dass es Situationen im Leben gibt, wo es besser ist, Nein zu sagen als Ja. Wo es besser ist, Abstand zu nehmen von dem noch besseren, noch perfekteren Aussehen oder was weiß ich zu meinen, ich muss jetzt auch noch den Fortbildungskurs haben oder ich muss auf alle drei Partys gehen heute Abend. Nee, ich sage zwei ab und gehe zu einer. Ja, also es geht ja gar nicht darum, alles zu lassen. Überhaupt nicht. Das wäre ein völliges Missverständnis, sondern einfach bewusster damit umzugehen. Und das Spannende, was Sie auch jetzt gerade vom Lockdown berichten, das ist doch eigentlich im Grunde ein ganz wichtiger Hinweis, wenn viele sagen, endlich hat mir jemand im Grunde genommen eine Entschuldigung geliefert, mal zu Hause zu bleiben. Und da würde ich sagen, genau, und das ist jetzt eine Kompetenz, die gilt es zu entwickeln, dass du, auch wenn kein Lockdown herrscht, dir ab und zu erlauben kannst, zu Hause zu bleiben. Nicht permanent, wir sind soziale Wesen, wir wollen natürlich auch Gemeinschaft, das sollen wir auch weiterhin so leben, das ist wunderbar, aber eben nicht immer und nicht um jeden Preis, sondern sehr wohl mich und meine Bedürfnisse dabei ernst nehmen.
Ja, und das haben Sie einfach auch gesagt, dieses Thema dieser typischen Selbstoptimierung, dieses immer mehr, immer weiter, immer besser. Warum ist das so entstanden? Also wo kommt dieses her? Ist es gesellschaftlich geprägt? Kommt es aus uns selbst? Kommt es aus Prägungen vielleicht auch von Familien, Freunden und so weiter? Und warum merken wir dabei nicht, dass es uns eigentlich sogar schadet, als dass es uns wirklich voranbringt?
Ja, ich glaube, es hat mit dem schon genannten Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ganz viel zu tun. Das ist natürlich was uns als Menschen, die wir soziale Wesen sind, das Allernächste ist. Wir wollen anerkannt und geliebt werden. Und jetzt kommt was Interessantes. Und da findet im Grunde genommen eine Verzerrung, eine kognitive Verzerrung auch statt. Und wir glauben dann häufig, das geschieht nur, wenn wir sozusagen alle Erwartungen erfüllen. Das ist ja schon mal ein interessanter Tatbestand, weil ich oftmals meinen Patienten sage, wenn wir es genau nehmen und wirklich ernst, dass jemand zum Beispiel sagt, jetzt bin ich aber enttäuscht, dass du heute Abend nicht mit mir ins Kino kommst, habe ich mich so drauf gefreut, dann ist es genauer betrachtet ein Kompliment an mich. Weil die Person ja eigentlich damit sagt, du bist mir wichtig. Und wenn ich darauf so reagieren könnte, zu sagen, vielen Dank, das habe ich jetzt gehört, dass du gerade mit mir was unternehmen willst, das nächste Mal gerne, heute Abend bin ich zu erschöpft, dann wird ein völlig anderer Schuh daraus. Also ne, das ist ja tatsächlich ein Kompliment, wenn der andere sagt, mit dir möchte ich was machen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine Herausforderung zu lernen, weil das was ist, was uns Menschen nicht so leicht fällt. Zu lernen, dass wir uns aber auch die Zeit für uns nehmen und dass wir andere enttäuschen können. Weil Enttäuschung vermeintlich bedeutet, und wenn man das häufig erlebt hat, natürlich zum Beispiel in seiner Kindheit und Jugend, dass ich dann mit Liebesentzug bestraft werde, dann wird es schwierig und dann sind wir plötzlich im therapeutischen Bereich. Ja, dann kommt sozusagen eine alte Erfahrung, die mich triggert und die mich dazu antreibt, dass mir das ja nicht mehr passiert. Weil das ist natürlich was unser Gehirn wunderbar kann und das ist dafür auch gut, zu sagen, ich versuche zu verhindern, dass dir nochmal so eine schlimme Enttäuschung passiert wie früher, also machst du es heute allen recht.
Ja, und ein Weg davon, das beschreiben Sie ja auch, ist ja die Heilung des inneren Kindes, um da, wie Sie gerade schon sagen, dass man vielleicht dann bestimmte Dinge in der heutigen Zeit einfach merkt, dass die einen triggern, dass man plötzlich irgendwie auf Dinge viel stärker reagiert, die eigentlich gar nicht so gemeint waren und vielleicht auch gar nicht so schlimm, oder dass man Dinge schnell interpretiert, wie der andere es gemeint haben könnte. Und es hängt ja ganz oft auch mit Erfahrungen zusammen, die man bereits gemacht hat. Aber möchten Sie vielleicht darauf eingehen, so was ist denn das innere Kind und wie kann man das auch heilen? Oder also?
Ja, also ich bin mit dem Begriff des inneren Kindes jetzt nicht so glücklich, tatsächlich. Also der stammt ja auch, dieser Begriff inneres Kind stammt jetzt nicht von mir. Den benutze ich auch in meinen Büchern nicht. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Der lange Schatten der Kindheit, wo es genau darum geht, das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist absolut korrekt. Viele Dinge sind entscheidende Erfahrungen in der Kindheit. Aber es wäre ja im Grunde genommen völlig vereinfachend zu sagen, es gibt das eine innere Kind. Deswegen passt mir dieser Begriff auch nicht so, sondern ich glaube, wir haben ganz viele Erfahrungen gemacht. Man könnte jetzt sagen, es gibt verletzte innere kindliche Anteile. Das ist mir ein Begriff, der mir sympathischer ist und der auch, glaube ich, besser beschreibt, was Menschen erleben. Sie haben ja nicht nur einen verletzten Anteil. Aber wenn ich zum Beispiel im Elternhaus nicht erlebt habe, dass ich geliebt werde, so wie ich bin, sondern dass ich vielleicht erst besondere Leistungen bringen muss und dann auch noch höre, mach's bitte allen recht und unsere Familie darf nach außen auf gar keinen Fall negativ auffallen, dann sind das natürlich Dinge, die extrem prägend sind und die dazu Anlass geben, sich genau so zu verhalten. Also ich versuche es anderen recht zu machen, ich verausgabe mich bis zum Letzten, übergehe meine eigenen Bedürfnisse und bin nachher ausgebrannt und erschöpft und kann immer noch nicht aufhören. Ja, und wenn ich wieder ein bisschen funktioniere, dann mache ich weiter wie bisher. Und da ist, glaube ich, da brauche ich vermutlich schon auch erstmal vielleicht therapeutische Unterstützung, weil der Weg der ist, zu verstehen, auf der einen Seite, das ist doch total sinnvoll. Ja, also, dass es dieses Bedürfnis gibt, anerkannt und geliebt zu werden, ist absolut menschlich und nachvollziehbar. Der Weg, der sich aus der frühen Lernerfahrung ergeben hat, ist allerdings ein sehr einseitiger. Und es geht darum, dann auch mit diesen verletzten Teilen selbst in Kontakt zu treten und zu sagen, es gibt zum Beispiel einen inneren kindlichen Anteil, der meint, er muss ganz perfekt sein, der braucht eigentlich Zuspruch und Trost. Ja, und das kann mit therapeutischer Hilfe angebahnt werden, dass ich lerne, mit diesen Anteilen wohlwollend und freundlich umzugehen, sodass die nicht mehr hundertprozentig perfekt sein müssen und trotzdem das Gefühl haben, sie werden anerkannt und geliebt. Und da muss ich es auch als Erwachsener nicht mehr tun. Das ist jetzt sozusagen ganz verkürzt so eine Idee, was in der Therapie passieren kann, die dann sicherlich über eine längere Zeit geht.
Und wie hängt dann in diesem Zusammenhang auch die Sprache mit dazu oder wie die Kommunikation erstens mit sich selbst dann auch und die Kommunikation auch mit anderen, wie hängt dieses Thema da mit zusammen?
Also in der Regel sprechen wir mit uns selbst fast am strengsten, ist meine Erfahrung. Das ist auch eine sehr interessante und spannende Erfahrung, dass wenn ich Menschen frage, so wie sie mit sich selbst reden, würden sie mit Freunden reden? Das wird komplett verneint. Ne? Also jeder würde sagen, nein, also mit meinen Freunden gehe ich natürlich ganz anders um, freundlich und zugewandt. Und da ist meine Antwort dann, das ist ja spannend. Ne? Also, und mit sich selbst gehen sie eigentlich um wie mit jemandem, den sie nicht mögen. Ja? Und wie wäre das denn, mit sich selbst Freundschaft zu schließen? Und das bedeutet eben durchaus auch, das muss ich auch in Sprache ausdrücken. Also weil auch Gefühle sich natürlich im Wesentlichen auch erstmal über Sprache mitteilen. Und das ist ein Lernprozess, mit mir selbst wohlwollend und freundlich zu sprechen und umzugehen. Und das, glaube ich, kann eine ganze Menge verändern.
Und es ist wahrscheinlich jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit schön auch zu beobachten, so wie gehe ich denn mit mir um, und gerade in Phasen, wo es mir vielleicht mal nicht so gut geht oder wo halt bestimmte Ängste auch hochkommen. Wie spreche ich da tagtäglich mit mir? Und was sind so Gedanken, die man sich da selbst gibt?
Also ich glaube, das ist ein großes Übungsfeld. Der Beginn von einer Veränderung liegt in der Wahrnehmung. Also ich kann ja nur was verändern, wenn ich wahrnehme, wenn ich bemerke, hoppla, so gehe ich mit mir um. Also zum Beispiel mich anzutreiben, zu sagen, hey, mach's noch besser und was bist du jetzt für ein Loser und jetzt zeigst den anderen. Oder solche Sätze wie, es war doch klar, war eh nichts anderes von mir zu erwarten und logischerweise bin ich immer eher ein Versager und so. Das sind so Dinge, die es erstmal zu bemerken gilt, weil nur wenn ich was bemerke, kann ich es verändern. Und dann, glaube ich, sind es vorsichtige Versuche, also mal zu schauen, wie wäre das denn, mit mir so zu reden wie mit einem Nachbarn. Ja? Vielleicht noch nicht mal mit meinem besten Freund, sondern nur mit dem Nachbarn. Dann würde ich ja wahrscheinlich auch schon anders umgehen, wie manchmal mit mir selbst. Und mir selbst sozusagen zu beginnen, freundlicher zu begegnen.
Und jetzt haben Sie auch gerade schon ein bisschen gesagt, auch vorhin schon mal erwähnt gehabt mit dem Thema Glück, auch weil viele verbinden ja auch glücklich sein auch mit dieser Selbsterfüllung, also auch dieses allgemeinen Erfüllung im Leben. Also ich brauche diesen einen Job, der mich komplett füllt und in dem ich glücklich bin. Ich brauche diesen Freundeskreis, die Beziehung, wo halt einfach alles mit diesem großen Begriff Erfüllung zusammenhängt. Aber was ist da so Ihre Meinung dazu? Und ich glaube, viele Personen merken auch gerade jetzt, okay, in manchen Bereichen meines Lebens passt was vielleicht auch nicht. Also vielleicht war ich jetzt auch jahrelang in einem Job oder in einer Beziehung, die einfach nicht mehr für mich so passt und suchen jetzt nach einem neuen Weg, weil sie jetzt darauf zurückgeworfen werden. Aber grundsätzlich so, was ist Ihre Meinung dazu, zu diesem, ich brauche diese Erfüllung in all meinen Lebensbereichen?
Ja, ich glaube, das ist eine perfekte Anleitung zum Unglücklichsein, weil Leben so nicht funktioniert und weil es die perfekte Erfüllung, die perfekte Welle, auf der ich reite, nicht gibt. Und da fängt sozusagen schon, also da würde ich jetzt sozusagen in einem Coaching, in einem Gespräch einhaken und schauen, also woher kommt diese Vorstellung? Gibt es Menschen, die das erreicht haben? Und dann würde ich darauf hinweisen, was ganz Wesentliches ist. Also es gibt ganz interessante Forschung, was macht Menschen wirklich zufrieden und glücklich? Von der Harvard Medical School gibt es eine Studie, die läuft seit 1938. Da werden Menschen über das ganze Leben immer wieder neu befragt, was ist jetzt bei euch das Allerwichtigste? Und das Entscheidende, was sich über ein ganzes Leben herausstellt, sind Beziehungen. Gute soziale Beziehungen, in denen ich mich aufgehoben und wohlfühle, ist das Allerentscheidendste für Zufriedenheit im Leben. Karriere, Geld, Reichtum, Wohlstand, all das kommt weit hinten. Das Entscheidende sind soziale Beziehungen. Und dann ist was anderes, was mir sehr, sehr wichtig ist, seit ich den Frankl kennengelernt habe, das ist dieser Gründer der Existenzanalyse und Logotherapie, der hat gesagt, und das haben Sie gerade angedeutet in Ihrer Frage, wir Menschen gehen eigentlich mit dem Leben auf eine völlig verkehrte Weise um. Nämlich wenn wir Ansprüche stellen an das Leben, wie es zu sein hat, dann machen wir uns, sage ich jetzt in meinen Worten, unglücklich, weil es genau andersrum funktioniert. Das Leben stellt uns Fragen. Ja, indem zum Beispiel ein Schicksalsschlag kommt, indem Corona kommt, was keiner gewollt hat, und stellt die Frage, was machst du draus? Ja, wie gehst du jetzt mit der Situation um, dass dir gerade eben der Zug vor der Nase weggefahren ist, dass dir dein Freund heute Abend abgesagt hat, dass du verlassen worden bist, dass Corona ist? Das ist eine völlig andere Herangehensweise, die unglaublich viel Potenzial in sich birgt, weil das ist im Grunde ein Verzicht auf Anspruchsdenken. Es steht mir nicht zu, dass ich irgendwas habe, das wird uns aber suggeriert, ja, dass, als ob das so wäre, dass wir irgendwie, dass das Leben uns etwas erfüllen muss, damit wir zufrieden sind. Frankl kehrt das um und das finde ich ist eine echt herausfordernde und spannende Sichtweise. Nee, das Leben stellt dich in Frage. Und wenn du eine persönliche Antwort findest, jeden Tag aufs Neue, dann wirst du glücklich und zufrieden.
Und Sie haben jetzt gerade auch zwei Punkte angesprochen, und zwar einmal dieses zeig mir Personen, die das so erreicht haben, wie diese Vorstellung von dir ist, dass es dieses perfekte, erfüllte Leben gibt, und auch gleichzeitig dieses soziale Kontakt ist das Wichtigste zum Leben. Und jetzt sind wir aber in einer sehr digitalen Welt, und jetzt gerade durch die Pandemie merken wir, dass wir noch mehr in die digitalen Medien irgendwie auch uns reinstürzen. Wie können wir denn damit umgehen? Erstens, dass wir uns natürlich auch dann plötzlich perfekte Bilder werden uns vorgespielt, so sollte das Leben sein, also dieses typische soziale Medien, die einfach einem vorgeben, das ist das Ziel, das du erreichen solltest, und gleichzeitig auch diese sozialen Beziehungen, die wir vermeintlich denken, dass da Beziehungen da sind, obwohl es einfach nur reine kurze Kommunikationen sind, die man sich schnell mal über digitale Medien geschickt hat. Wie können wir da lernen, das wieder ja wirklich sozialer zu machen und das uns da nicht so abhängig zu machen? Also man weiß, also gerade diese Like-Buttons, und dass die sehr auch zur Sucht werden und die eigentlich an sich ja gar nichts mit diesem sozialen Kontakt zu tun haben, und wir das aber ganz oft schnell so empfinden, als wäre es sowas. Also wie können wir da mit diesen digitalen Medien besser umgehen, um die genau diese Punkte eben nicht zu verwechseln und auch diese sozialen Kontakte wieder zu fördern?
Genau, also das glaube ich ist ganz wichtig, die sozialen Kontakte, und zwar die realen, zu fördern, weil die ersetzen tatsächlich nicht die digitalen. Das glaube ich, das weiß man auch. Also je früher, wenn Kinder zum Beispiel schon früh nur über Facebook oder andere soziale Medien Kontakte pflegen, haben sie in Wirklichkeit im echten Leben wenig Beziehung. Also es gibt sozusagen eine negative Korrelation zwischen frühem Medienkonsum in den sozialen Medien und realen Beziehungen. Und wenn ich das früh schon nicht lerne, fällt es mir im weiteren Leben tatsächlich schwer. Deswegen ist das was ganz Wichtiges, echte soziale Beziehungen auch zu leben und zu erfahren. Und das können wir ja auch trotz Corona, und das werden wir auch wieder nach Corona können. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, und da wären wir dann beim Verzichtsthema ganz konkret, mir das immer wieder mal auch zuzumuten, für eine bestimmte Zeit zum Beispiel nicht erreichbar zu sein oder die Medien nicht zu checken und zu schauen, was für Nachrichten sind da schon wieder, und darauf schnell wieder zu antworten. Das sind Dinge, die kann man lernen. Ja, das ist im Grunde genommen so, wie es auch mittlerweile klar ist, dass das permanente Snacken nicht gut ist für den Organismus, sondern dass es zwischen den Mahlzeiten am besten Pausen gibt. Das wissen wir ziemlich eindeutig. In Amerika ist es aber so, dass es bis zu 17 Snacks sozusagen, also 10 bis 17 Zwischenmahlzeiten oder reale und Zwischenmahlzeiten am Tag eingenommen werden. Das heißt, es gibt überhaupt keine Ruhe mehr im Organismus. Das geht mit vielen Folgekrankheiten einher. Und ähnlich ist es auch auf der anderen Ebene. Also Auszeiten sich zu nehmen und sich das zu erlauben, das ist erstmal, wenn man es anders gewohnt ist, eine Herausforderung. Ja, also ich würde deswegen auch nicht sagen, mach's doch einfach so. Also so eine Formulierung hört man ja auch gerne. Nee, einfach ist es nicht. Sonst hätte ich schon gemacht. Sondern versuch doch mal, sich der Herausforderung zu stellen. Ja, und Erfahrung zu sammeln, wie kann ich dann die Zeit füllen? Und wenn ich merke, es ist saumäßig schwer, Und es gibt ein interessantes Experiment, da werden Menschen eine Viertelstunde in einen Raum gebeten und sagen, beschäftigen Sie sich mit gar nichts, seien Sie nur mit sich im Kontakt. Wenn Sie es überhaupt nicht hinkriegen, können Sie sich kleine Stromstöße geben. Und 2/3 der Männer machen das, ja, anstatt irgendwie sozusagen mit sich selbst in Kontakt zu sein, spielen sie lieber mit Strom rum und geben sich kleine Stromstöße, und das machen immerhin noch 1/4 der Frauen. Das ist eine Untersuchung von 2014. Ich fürchte, es sind mehr geworden, die das nicht aushalten. Und man muss es lernen.
Ist ja auch genau das Spannende, dass viele, die versuchen zu meditieren und sagen, ich schaffe es nicht mal 5 Minuten, meinen Kopf einfach mal auszumachen und versuchen an nichts zu denken, dann denke ich an irgendetwas. Und das ist ja auch stark zu beobachten, dass einfach, dass wir alle so verkopft sind und so, oder viele einfach so, das gar nicht mehr gelernt oder gar nicht mehr wissen, wie man es auch lernen kann, da wieder innezuhalten und sich wieder auf sich selbst zu besinnen und einfach mal Zeit mit sich selbst zu verbringen und vielleicht sogar ohne Gedanken dabei zu haben.
Ja, das ist dann sicherlich die Oberstufe, das zu erreichen. Aber es ist ja schon in der Achtsamkeitspraxis ein hilfreicher Schritt zu bemerken, dass ich permanent in Gedanken bin. Ne? Und jedes Mal, wenn ich das bemerke, steige ich ein Stück weit in dem Moment aus. Und das ist schon mal ein großer Schritt. Und ich bin sozusagen dann nicht mehr im Gedankenkarussell komplett verfangen, sondern ich trete ein Stück weit in die Außenperspektive. Und genau das ist die Einladung dazu. Also immer wieder Außenperspektive einzunehmen bei all diesen Dingen, und Erfahrung zu machen. Und über die Erfahrung komme ich dann dazu, auch festzustellen, was mir vielleicht noch besser tut.
Und was würden Sie denn sagen, oder was denken Sie, wohin wird uns der Verzicht jetzt gerade auch während der Pandemie, wohin wird der uns führen? Oder was wäre Ihr Wunsch, wohin der uns führt, gerade hinsichtlich unserer inneren Einstellung?
Ja, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass es uns gelingt, also dass wir feststellen, wir brauchen weniger, als wir gedacht haben. Und es macht uns solidarischer, das wäre ein Wunsch, und es entschleunigt uns. Also wir kommen auch wieder in den Ruhemodus. Also wenn man es jetzt körperphysiologisch betrachtet, dann sind wir in unserer modernen Welt im Sympathikotonus unterwegs. Ja, das ist der Teil des Nervensystems, des autonomen Nervensystems, der für Kampf, Flucht und Überleben zuständig ist, der uns aktiviert. Das ist wunderbar, dass wir den haben. Den brauchen wir, der macht Spaß, gar keine Frage, aber er braucht auch den Gegenspieler, nämlich den Parasympathikus, der uns zur Ruhe kommen lässt, der uns schlafen lässt, der uns verdauen lässt, der uns genießen lässt. Und wenn der zunehmend in Vergessenheit gerät, und das passiert zum Beispiel dadurch, dass wir tatsächlich in den letzten 20 Jahren eine Stunde Schlaf verloren haben, die Menschen schlafen im Durchschnitt eine Stunde weniger, dann hat es Folgen. Massive gesundheitliche Folgen. Die Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein Teil davon, aber auch Depressionen und Burnout ein anderer. Und ich glaube, das ist was wir wirklich, wo wir ganz viel gewinnen können, wenn wir feststellen, was auch jetzt in der ersten Corona-Lockdown-Phase für mich so augenscheinlich war. Ganz viele Menschen sind nach draußen gegangen, haben die Natur wieder entdeckt, haben Spaziergänge gemacht mit Freunden. Klasse, ja, mehr davon. Wenn uns das gelingt, oder ich meine, es gab einen unglaublichen Fahrradboom, ich hoffe, der bleibt, ja, dass Menschen merken, hey, Fahrradfahren ist klasse und ich komme ähnlich schnell vorwärts und bin draußen. Genau solche Sachen hoffe ich und wünsche mir sehr, dass das irgendwie mehr wird und dass wir nicht wieder zurückfallen in sowas, jetzt können wir alles nachholen, sondern eher, wir haben gemerkt, wir brauchen gar nicht alles nachholen und wir müssen es deswegen auch nicht nochmal haben.
Was ist da Ihre Empfehlung? Wie viel Schlaf sollte ein Mensch nächtlich haben?
Das ist individuell. Es gibt tatsächlich einen breiten Range. Es gibt Menschen, die kommen mit 5 Stunden aus. Es gibt auch welche, die brauchen 9 und 9,5. Und meine Empfehlung ist, sei freundlich mit dir selbst wieder und wertschätze und anerkenne, wenn du zum Beispiel mehr Schlaf brauchst. Das ist ja spannend. Ne? Auf einer Party ist man der King, wenn man sagt, ich brauche nur 5 Stunden. Sagen alle, boah, echt? Klasse, wie machst du das? Wenn man dagegen sagt, na, ich brauche 9, dann erntet man lange Gesichter und das Gespräch stockt. Ja? Das zeigt eigentlich im Grunde genommen schon so ein bisschen Dynamik. Wenn es uns gelingen würde zu sagen, ja, also das wäre meine Empfehlung, steh dazu, wenn du 8 Stunden brauchst, dann brauchst du 8 Stunden. Okay, ja, das ist überhaupt kein Manko. Und was am Ende dabei rauskommt, ob du dann irgendwie deswegen 5 Jahre länger lebst als anderes, weiß eh keiner. Aber jetzt ist es doch viel besser, dazu zu stehen, als mir jeden Morgen vielleicht mit Mühe mich aus dem Bett zu peitschen, weil ich glaube, ich muss mit 7 Stunden auskommen.
Ja, Ja, und das ist eigentlich auch so ein schöner Punkt, der schließt auch an das an, was wir vorher schon besprochen haben, dieses, und wenn man dann auch mal länger schläft, dass man dann nicht in diese negative Kommunikation mit sich selbst geht und sich selbst dann verurteilt und sagt, ich hätte aber schon vor 2 Stunden aufstehen sollen und jetzt bin ich irgendwie später aufgestanden, als ich mir vorgenommen habe, und dann auch gleich wieder in diese, schon mit einem negativen Gedanken oder mit negativer Kommunikation mit sich selbst in den Tag zu starten und da dann auch einfach, ja, umsichtiger mit sich zu sein und zu sagen, okay, mein Körper holt sich gerade einfach den Schlaf, den ich benötigt habe, und den Ausgleich.
Genau.
Und was bedeutet denn für Sie persönlich Glück?
Also für mich ist das eine sehr breite Angelegenheit. Also Glück ist jetzt nicht ein Zustand und auch nichts, was ich habe und dann für immer habe, sondern es ist für mich ein bunter Blumenstrauß. Also es ist durchaus mal ein wunderbares Essen mit Freunden. Es ist Joggen mit meinem Sohn. Es ist lang schlafen oder mich abends ins Bett zu legen und einfach ein warmes Bett zu haben, finde ich, ist ein unglaubliches Glück. Und vor allen Dingen ist es aber wirklich das, was ich auch vorhin sagte, es geht mir eher um diese Zufriedenheit. Also es geht nicht um diese Peak-Moments, jetzt zu meinen, es muss was ganz Tolles sein, jetzt ein Bungee-Jump zu machen. Das ist sehr kurzweilig im Grunde genommen. Es hält nicht lange, sondern es geht mir eher darum zu schauen, wie schaffe ich so eine Basis in meinem Leben, die auch wenn es mal schlechte Tage gibt, und die gibt es natürlich, trotzdem trägt und auf die ich mich verlassen kann. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und dazu zählt natürlich an erster Stelle tatsächlich ein soziales Netz und meine familiären Beziehungen vor allen Dingen.
Sehr schön, ja. Und wenn Sie jetzt so zurückdenken und an Ihr jüngeres Ich denken und Sie vielleicht so gerade so vom Praktizieren, bevor Sie Arzt geworden sind, was würden Sie sich dann selbst gerne mit auf den Weg geben?
Das ist eine schöne Frage, ja. Also ich würde mir auf jeden Fall mit auf den Weg geben, behalte deinen Humor. Das ist nämlich was tatsächlich auch sowas ist, was sich durchzieht, was im Alltag des Erwachsenseins manchmal zu kurz kommt. Ja, also vielleicht wäre das sogar so im Moment das Wichtigste. Ne? Also find immer wieder Anlass zu lachen, fröhlich zu sein, Humor zu leben.
Sehr schön, ja. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig denken, dass Sie Ihr 100-jähriges Ich treffen würden, was würden Sie dann gerne von Ihrem 100-jährigen Ich hören, was andere durch Sie gelernt haben?
Dann würde ich mir wünschen, dass ich das Feedback bekomme, dass ich Ihnen geholfen habe, freundlicher mit sich selbst zu sein und wohlwollender.
Und gibt es denn ein Buch, das Sie empfehlen würden, das Sie selbst sehr inspiriert hat oder auch vielleicht sogar echt zum Umdenken gebracht hat?
Ja, ich habe zuletzt, ich lese gerne und viel, aber was mich sehr beschäftigt hat, was ich unbedingt empfehle, ist das Buch Im Grunde gut von Bregman, ein junger holländischer, ich glaube Historiker auch, der sehr, sehr schön nachweist, dass der Ruf der Menschen viel besser ist, als er so allgemein hochgehalten wird, nämlich dass wir im Grunde gut sind und dass es uns auch darum geht, diese positive Seite zu leben. Und ich finde, das ist was so unglaublich wichtig ist, weil alles, was wir über die Medienlandschaft mitbekommen, unterliegt einer negativen Verzerrung und dummerweise korrespondiert das mit unserem Gehirn, was auch einer negativen Verzerrung unterliegt. Also das heißt, das vermeintlich Belastende, Sorgenvolle hat sowohl in den Medien als auch in unserem Kopf immer Vorfahrt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, immer wieder ganz bewusst auf das andere zu fokussieren. Und dabei hilft dann wieder die Dankbarkeit, womit sich der Kreis schließt.
Ja, super schön. Ja, und an der Stelle, da möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen. Das ist so interessant, auch was Sie jetzt uns alles auch in den Antworten mitgegeben haben. Da wäre so viel Wertvolles dabei. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Es hat mir Spaß gemacht. Und für die wunderbaren Fragen Ihrerseits, Frau Bauer.
Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich fand, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und ich selbst habe wirklich unglaublich viel daraus gelernt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. und lass mir auch super gerne dein Feedback da. Vielleicht, was das Thema mit dir gerade macht, wie es dir in der aktuellen Situation geht, was für dich auch Verzicht bedeutet. Also was musst du gerade besonders einschränken und was fällt dir besonders schwer oder was fällt dir auch besonders leicht? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann bald wieder hören, hier im Evolve Podcast. Bis bald, deine Jasmin.